Was ist Schuld? Jörg, du wolltest was sagen? Was aufgezeigt? Dachte. Wir verstehen darunter normalerweise eine Straftat, dass jemand etwas tut, was nicht erlaubt ist. Und natürlich dabei erwischt wird. Und dann wird man vor ein Gericht geschleppt, wird schuldig gesprochen und bestraft. Richtig? In der Bibel ist das aber nicht ganz so. Da ist Schuld schon etwas anderes. Da geht es nämlich nicht nur um Rechtsprechung, sondern da ist Schuld etwas ganz Grundsätzliches in der Beziehung zwischen Gott und uns Menschen. Und das fängt schon auf den ersten Seiten der Bibel an. Denn die Idee Gottes vom Leben ist ja eigentlich sehr gut gewesen. Sie war so gut, dass Gott gesagt hat, dass er jedem Menschen Leben in Ewigkeit gönnt. Deswegen hat er das Paradies erschaffen und als das Ziel für alle Menschen vorgestellt. Ewiges Leben. Und wenn ein Mensch das jetzt nicht möchte, wie zum Beispiel Adam und Eva, die irgendwann dann auf die Idee kamen, mal ihr eigenes Ding zu machen und nicht mehr auf das hörten und nicht mehr das taten, was Gott wollte, das nennt die Bibel Schuld. Es ist keine moralische Schuld im Sinne eines bösen Menschen. Wir können ja nicht sagen, dass Adam und Eva böse waren. Nee. Sondern in erster Linie bedeutet diese Schuld Zielverfehlung. Wie wir auch sagen, Sünde. Und wie ich es letztes Mal erklärt habe, führt die Sünde zur Trennung von Sünd. Gott wollte mit den Menschen Gemeinschaft haben, die nicht durch den Tod beendet wird. Er wollte ewiges Leben im Paradies. Adam und Eva, ja, und wir alle haben das Ziel verfehlt. Und alle anderen und alles andere, was dann in unserem Leben schief geht, das sind Symptome dieser Zielverfehlung. Wir tun Gottes Willen nicht, wir befolgen seine Gebote nicht und wundern uns, dass nicht alles klappt. Das Problem ist die Verfehlung, dass wir ohne Gott leben wollen, was aber eigentlich gar kein Leben ist, denn das Leben kommt ja von Gott. Ich kann mich ja nicht von dem trennen, was mich am Leben erhält. Gott hätte nun sagen können, dass jeder Mensch frei entscheiden darf, was er tut und die Folgen dann selber tragen muss und ihm das überhaupt nichts mehr angeht. Der Mensch hat einen freien Willen, kann tun und lassen, was er will. Und wenn es nicht klappt, ist es seine eigene Schuld. Hat Gott aber nicht. Und das ist die Botschaft der Bibel. Er geht den Sündern, den Zielverfehlern, wie ich es auch mal nennen möchte, also uns, hinterher. Er geht seit Jahrtausenden den Menschen hinterher und will sie zurück zum Ziel bringen. Das war auch damals bei Israel so. Er holte sie aus Ägypten, gab ihnen ein neues Ziel, geht nach Kanaan, werdet ein großes Volk, ehrt mich, lehrt mich, um ein Zeugnis zu sein. Und Israel war damit einverstanden und wollte auch das Ziel erreichen. Ja, wir wollen deinen Willen tun, war der Ruf am Sinai. Da könnten wir doch sagen, hey, happy end, alles geschafft, wunderbar. Ja, wenn wir uns an Hosea 4 erinnern, wo ich letztes Mal gepredigt habe und jetzt Kapitel 5 lesen, dann sehen wir das Ganze in einem völlig anderen Licht. Israel hat das Ziel, man möchte sagen, wieder einmal verfehlt. Es hat den Bund, den Gott mit ihnen geschlossen hat, gebrochen, verraten. Ich möchte uns lesen Hosea Kapitel 5, die Verse 1 bis 7. Hosea Kapitel 5, 1 bis 7. Hört dies, ihr Priester, und du Haus Israel, achte darauf, und du Könighaus, horche. Denn euch droht das Gericht, weil ihr eine Schlinge geworden seid für Mispar und ein ausgebreitetes Fangnetz auf dem Tabor. Die Abtrünnigen haben die Verdorbenheit weit getrieben, aber ich habe ihnen eine Züchtigung zugedacht. Ich kenne Ephraim wohl und Israel ist vor mir nicht verborgen. Ich weiß, dass du, Ephraim, jetzt Hurerei getrieben hast, dass Israel sich verunreinigt hat. Ihre Taten erlauben ihnen nicht, zu ihrem Gott zurückzukehren, denn ein Geist der Hurerei ist in ihren Herzen und den Herrn erkennen sie nicht. Aber Israels Stolz wird sich als Zeuge gegen ihn erheben und Israel und Ephraim werden fallen durch eigene Schuld. Auch Juda wird mit ihnen fallen. Mit ihren Schafen und mit ihren Rindern werden sie kommen, um dem Herrn zu suchen, aber sie werden ihn nicht finden. Er hat sich von ihnen entfernt. Sie sind dem Herrn untreu geworden, denn sie haben fremde Kinder gezeugt. Jetzt wird der Neumond sie fressen samt ihren Erbteilen. Die Verse 1 bis 7 sind ähnlich den Versen aus Kapitel 4 bis 19. Auch dort sind zunächst einmal die Priester angesprochen. Ab Vers 15 ist das Volk und die Regierungsschicht in der Verantwortung, weil alle sich auf die Seite der Priester gestellt hatten und die Sünden des Volkes waren keine Fehltritte, keine Unachtsamkeiten geschuldet, sondern es ist ein Weg geworden, der ausgetreten wurde und recht breit war über die 2 Jahrhunderte seit der Trennung von Nord- und Südreich. Aber Gott sprach schon zu Abraham, dem Stammvater Israels, zu den direkten Nachfahren Abrahams, sowie zu Mose, Josua, zu den Richtern, zu den Königen Saul, David und Salomo. Immer wieder sprach Gott. Er tat seinen Willen kund, zum einen, tat aber auch Fehltritte auf. Er sagte, was falsch lief. Das tat er nicht immer persönlich, er schickte auch seine Propheten. Und das Besondere, was falsch lief am Volk Israel, war, dass sie eine Aufgabe hatten und diese nicht erfüllten. Sie sollten ein Zeugnis von Gottes Allmacht, von Gottes Gerechtigkeit und Liebe zu sein, um zur wahren Gotteserkenntnis zu führen. Und weil Israel besondere Offenbarungen hatte, hatten sie auch besondere Verantwortung, Gottes Wort, seine Gebote zu erfüllen. Und das macht der Herr ihnen deutlich. Punkt 1 meiner Predigt ist Anklage. Gott klagt das Volk an. Und er nennt in Punkt 2 die Ursache der Anklage. Und das ist nicht wenig. Und er offenbart ihnen auch die Folgen der Anklage. Hört, achte darauf, horche in Vers 1, das sind Befehle. Jetzt soll die ganze Aufmerksamkeit auf das gerichtet werden, was Gott ihnen durch Hosea sagen will. Was jetzt kommt, das ist keine Nebensache. Ich würde nie so einen Satz anfangen, wenn ich zu meinen Kindern sagen wollte, ja, und denkt daran, dass ihr morgen noch das Zimmer aufräumt. Dann würde ich nicht sagen, kommt, horcht, achte genau drauf, räum morgen dein Zimmer auf. Das wäre mit Spatzen auf Kanonen schießen. Nein, mit Kanonen auf Spatzen schießen. Aber jetzt mit Zeugnisausgaben gewesen, da musste man dann schon mal etwas ernster reden, wenn es denn nicht so gut aussah. Jeder Bereich des Volkes ist angesprochen. Nicht nur die Priester, nicht nur die Könige, alle. Es geht um die Führung, um die geistlichen Führer, um die zivile Führung und eben auch um die politische Führung. Priester, Richter und Älteste, aber auch Könige und die Minister, die für die Politik zuständig sind. Und keiner von ihnen kann sagen, ach, das geht mich ja nichts an, ich bin außen vor. Ihnen droht das Gericht, weil sie das Volk verführt haben. Wie gesagt, Israel hatte eine besondere Aufgabe. Der Herr hat sie ihnen gegeben, und eben nicht nur den Führern des Volkes gegeben, sondern dem ganzen Volk Israel. Sie sollten alle Priester sein. Es sollte sozusagen den anderen Nationen, die falsche Götter und Götzen dienten, ein Vorbild sein. Und warum? Um diese für Gott zu gewinnen. Damit diese Gott verherrlichen. Es sollten zu Israel kommen alle Völker, um zu sehen, wie gut Gott ist. Das war die Absicht. Doch sie sind selber falschen Göttern nachgelaufen, sind mit den anderen Völkern auf hinterhältige Weise den anderen Völkern zur Schlinge, zur Falle geworden. Und Fallen wie Netze, Schlingen, Fallgruben, die sind nicht auf dem ersten Blick zu erkennen. Denn das ist ja das Gemeine an diesen Fallen. Diese Fallen dienten zum Fangen von wilden Tieren, von Vögeln, die natürlich heimlich und getarnt auch aufgestellt werden mussten. Wenn ein Vogel sah, dass da ein Netz liegt, dass da einer rumlief, dann kam der Vogel erstmal eine ganze Zeit nicht. Aber wenn man es zu Zeiten machte, wo er nicht da war, zum Beispiel nachts, dann ist er in diese Falle gegangen, in dieses Netz gelaufen. Auch die genannten Orte sind für Israel und die kanaanischen Völker von gewisser Bedeutung. Orte mit dem Namen Mizpa gab es einige. Einer war zum Beispiel im Ostjordanland im Gebiet Gilead, an dem Jakob und Laban sich trennten, nachdem sie einen Bund geschlossen und einen Haufen Steine aufgerichtet haben als Zeuge des Bündnisses, das sie geschlossen haben, aber auch als Grenzstein zwischen ihnen. Ein anderes Mizpa ist die Stadt in Benjamin, in der näheren Umgebung zu Rama und Gibeon. Wir lesen davon in Josua 18,26. Und das war die Stadt, zu der damals Samuel das Volk versammelte, um Gericht zu halten. Aber auch, wo Saul zum König gekrönt wurde. Dieses Mizpa lag gar nicht weit weg von Jerusalem, nur 12 Kilometer etwa. Der Tabor ist ein Berg in Galiläa zwischen Nazareth und dem Nordostrand der Jezreel-Ebene in der Nähe vom See Genezareth. Er bildete die Grenze zwischen Issachar, Sebulon und der Gipfel des Berges. Das war ein Plateau von ca. 500 Meter Durchmesser. Auf dem Tabor sammelte Barak, Sebulon und Naphtali die Stämme zum Kampf gegen Sisera. Aber Barak wollte nicht alleine gehen. Er wollte nur gehen, wenn Deborah mit wollte. Können wir in Richter nachlesen. Und Tabor erinnerte in der damaligen Zeit auch an kultische Verführung. Denn dort war erst ein kananäisches und später auch ein griechisches, ein Zeus Abdal, naja, ist egal, wie der heißt, aber ein Zeus-Statue wurde dort verehrt. In Vers 2a nennt Gott dann den Anklagepunkt. Abtrünnigkeit. Das ist die Schuld, das ist die Sünde, die Verfehlung Israels. Und das ist mehr als nur ein knapp Vorbeischießen. Das ist ein Wegdrehen. Abtrünnig heißt, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Untreue. Und das fing nicht erst zu Hoseas Zeiten oder kurz vorher an. Das begann schon zur Zeit Jerobeams, direkt nach der Spaltung. Denn sie haben sich Standbilder gemacht, beziehungsweise Jerobeam, der Erste ließ Standbilder machen, und das können wir in 1. Könige 12 nachlesen. Darum hielt der König Rat und machte 2 goldene Kälber und sprach zu dem Volk, es ist zu viel für euch, nach Jerusalem hinaufzuziehen. Siehe, das sind deine Götter, Israel, die dich aus dem Land Ägypten herausgeführt haben. Und er stellte das eine in Bethel auf und das andere setzte er nach Dan. Aber diese Tat wurde für Israel zur Sünde, und das Volk lief zu dem einen Kalb bis nach Dan. Jerobeam setzte zudem Priester aus dem ganzen Volk ein. Und er dachte sich auch eigene Feste. Und gegen all das gab es keinen Aufschrei der Leviten, die ja auch in dem Nordreich lebten. Denn es gab 48 Levitenstädte, die ja in ganz Israel, vom Süden Juda, Simeon bis nach im Norden Dan verteilt waren, auch im Land Ruben, Gilead und Manasse. Doch Gott duldete diese Sache nicht. Gleich in 1. Könige 13 lesen wir, als Jerobeam räucherte, kam ein Prophet Gottes und warnte ihn, als Jerobeam anfangen wollte, ihn gefangen nehmen wollte, den Propheten, da verdorrte seine Hand. Es war also nicht nur irgendetwas, was da passierte. Und diese Hand, die wurde erst auf Bitten des Propheten wieder geheilt. Aber trotz dieses Wunders, trotz dieser Warnung, ist Jerobeam nicht umgekehrt. Im Gegenteil, er hat keine Buße getan. 13,33. Aber nach dieser Begebenheit kehrte Jerobeam nicht um von seinem bösen Weg, sondern er setzte wieder Höhenpriester aus dem gesamten Volk ein. Wer Lust hatte, den weihte er, und der wurde Höhenpriester. Und dies wurde dem Haus Jerobeams zur Sünde, so dass es vernichtet und aus dem Land vertilgt werden musste. Wir sehen, die Sünde hatte Geschichte. Und die Warnungen Gottes fingen sofort damit an. Nicht erst mal gucken, was passiert, mal schauen, vielleicht kehren sie ja doch noch um. Doch Gott wollte sein Volk nicht auslöschen. Er wollte sie züchtigen. Das hebräische Wort Yassar meint nicht nur den letzten Akt der Strafe, so jetzt kommst du ins Gefängnis oder noch Schlimmeres, sondern die gesamte erzieherische Tätigkeit, zum Beispiel vom Vater, durch Belehrung und Ermahnung. Das ist Züchtigung, nicht mit der Rute draufhauen, gucken, was passiert. Gott bemüht sich immer auf ähnliche Weise um die Seinen. Er will uns zurechtbringen. Es kommt erst die mündliche Belehrung, und wenn die nicht zu Herzen genommen wird, dann erfolgt die Strafe, die aber eben schon in diesem bösen Tun ihre Ursache hat. Die Züchtigung Gottes, die sucht nicht den Tod, die sucht nicht Rache, sie sucht den einsichtigen Gehorsam. Der Herr hat mich wohlhart gezüchtigt, aber den Tod hat er mich nicht preisgegeben. So heißt es im Psalm 118,18. Dem Herrn ist es ernst. Er wartet nicht, um zu sehen, was passiert ist, wie ich gesagt habe. Es ist ihm nicht einerlei, wie wir uns verhalten, sondern er will, dass wir auf den rechten Weg zurückfinden. Er warnt, bevor wirklich Schlimmeres passieren kann. Aber die Entscheidung, die Warnung auch anzunehmen, die liegt bei dir und mir. Du musst sie für dich treffen, ich muss sie für mich treffen. Das nimmt uns keiner ab. Natürlich ist es leichter, wenn das ganze Volk Buße tut und ich bin einer davon, anstatt einer, der gegen das ganze Volk geht. Aber dennoch liegt es bei mir. Die Priester taten nicht, was sie tun sollten. Das Volk tat nicht, was es tun sollte. Und so kam eins zum anderen. Und wie wir gelesen haben, war es nicht eine weitere Warnung von vor dem Gericht, was Gott jetzt ausgesprochen hat bei fehlender Buße, sondern es war schon das Gericht. Und der Anklagepunkt heißt Abtrünnigkeit. Abweichler vom rechten Weg, wie eine störrische Kuh. Wir haben da letztes Mal von gehört. Und Gott warnt auch heute uns noch. Wir haben sein Wort, wir haben die Bibel. Wir können darin lesen, wir können Gottes Willen erfahren. Und seine Warnungen haben nicht aufgehört. In Hosea 5, 1-2 lesen wir über Israel, wie sie sich verhalten haben. Und in Römer 1, Vers 18 lesen wir, wie die Menschen sich zur Zeit Roms verhalten haben. Und wenn wir auf uns schauen, wir verhalten uns nicht viel anders. Gott offenbart sich noch immer, warnt noch immer. Aber das Gericht ist schon gesprochen über die, die ihn nicht annehmen. Die ihn oder und seinen Sohn ablehnen. Gott züchtigt auch heute noch, weil er uns zurechtbringen will, damit wir nicht verloren gehen. Aber auch damit wir ein Zeugnis sind von seiner Liebe, das ist viel wichtiger. Damit wir kein Fallstrick werden für andere, die somit vielleicht später oder gar nicht zu Gott finden, weil sie auf mich geschaut haben. Wenn keine Umkehr stattfindet, dann findet auch keine rechte Reue statt über Sünde. Und dann leben sie lesen wir von den nächsten Warnungen und von der Ursache der Anklage in den folgenden Versen. Ich kenne Ephraim wohl, Vers 3, und Israel ist vor mir nicht verborgen. Vor Gott ist gar nichts verborgen. Nicht einmal der tiefste Winkel in deinem Herzen. Ephraim steht hier für das Nordreich stellvertretend. Ephraim war der Zweitgeborene Josefs und an ihn fiel das Erstgeburtsrecht Rubens. 1. Chronik 5, 1 bis 2. In Ephraim lagen die Städte Silo, sehr bekannt, Sichem und letztendlich auch die Hauptstadt Samaria, die von Ophir gegründet worden ist. Und zudem kam Jerobeam der Erste aus Ephraim. Er war Ephraimiter. Und diese Sünde Ephraims war eben die Hurerei mit anderen Götzen. Wegen dieser Sünde musste Hosea eine untreue werdende Frau heiraten, um so die Sünde Ephraims zu verdeutlichen, aber auch zu verdeutlichen, welchen Schmerz der betrogene Ehemann erleidet. Sozusagen als Bild für das Leid, das Gott auf sich genommen hat. Und wir haben heute in dem Lied davon gehört, sein Kleid für meins. Gott hat sich von seinem Sohn abgewandt. Jesus hat unsere Schuld ans Kreuz getragen und wird angesehen, als wenn wir gerecht wären. Und er wird angesehen, als wären wir es. Und wir werden angesehen, als wäre er es. Jesus, Gott kennt Ephraim. Er kennt Israel. Er kennt auch Juda und dich und mich. Und er zieht zur Verantwortung, denn das bedeutet dieser Ausdruck. Ich kenne dich bedeutet, du bist verantwortlich. Nicht der Priester, weil du auf ihn gehört hast. Nicht der König, weil du ihm gefolgt bist. Sondern du bist verantwortlich, weil du das Wort auch hattest und hättest darin lesen können. Hättest die Sünde offenbar machen können. Und das Wort jetzt macht deutlich, dass es nicht eine einmalige Handlung war, sondern eine ständige, die nun offenkundig geworden ist. Es ist also auch nicht mehr den Menschen verborgen. Wir sehen in Vers 4, was beständige Sünde bewirkt. Ihre Taten erlauben ihnen nicht, zu ihrem Gott zurückzukehren. Eigentlich müsste das erwählte Volk doch bei Gott sein, oder? Aber es ist eigene, religiöse Wege gegangen. Und darum steht ihre Rückkehr nicht mehr in ihrer Macht. Sie können nicht aus sich heraus Gott wiederfinden. Diese eigenen Sünden, diese eigenen Taten sind zu einer unüberwindlichen Mauer geworden. Diese Schuld, die sie auf sich geladen haben, ist übermenschlich und hat Macht über sie gewonnen. Die Täter können eigentlich gar nichts mehr tun. Und darin liegt der Ernst der Sünde. Und das ist es, wovor Gott warnt. Spielt nicht mit der Sünde. Macht keine Kompromisse mit der Sünde. Aber es ist nicht hoffnungslos. Denn Gott selbst kann diese Macht überwinden. Und das ist unsere Hoffnung. Frei werden von Sünde können wir nur durch Gott. Ein leeres Herz gibt es nicht. Es ist immer etwas in unserem Herzen. Und es ist die Frage, was ist in deinem Herzen? Ist es der Herr oder wie in diesem Fall ein Hurengeist? Das ist die Macht, die sich gegen Gott stellt und uns von Gott trennen will, dieser Hurengeist. Wir sind anscheinend nicht mal zum Bösen alleine fähig. Schon im Paradies kam die Initiative vom Satan, dass Adam und Eva sündigten. Doch wir liefern uns der Macht aus, die uns dann bestimmt. Johannes 8, 34. Jesus antwortete ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde, ein Sklave der Sünde. Aber hier, in diesem Fall, kommt es nicht auf die Verderbtheit und das Versagen eines Einzelnen an. Das ist unbestritten, aber es geht das Versagen von Priester, Richter und Königen durch das ganze Volk. Im ganzen Volk herrschte eine andere Macht, die die Menschen vom ersten Gebot, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, ferngehalten hat. Und wieder klagt Gott durch Hosea ihre fehlende Gotteserkenntnis an. Ich möchte noch einmal in Erinnerung rufen, Gotteserkenntnis ist mehr als von Gott zu wissen oder zu glauben, dass es einen Gott gibt. Es ist sogar mehr als Gott zu bewundern und sogar die Versuche, seine Gebote zu halten, weil er der Höchste ist und weil er mich ja strafen könnte, wenn ich es nicht tue. Gottes Erkenntnis bedeutet, Gott zu erfahren, indem man ihn in sein Herz lässt. Nicht ich tue erstmal was Gutes, dass Gott mich annehmen muss. Im Gegenteil, ich nehme Gott an, damit ich Gutes tun kann. Allein auf Gott zu vertrauen, selbst wenn es mal nicht so gut läuft, das ist Gottes Erkenntnis. Und diese Erfahrung äußerst sich in der Liebe zu ihm, in dem Umdenken, die zum Gehorsam aus Liebe zu ihm führen soll. Das alles können wir nicht aus uns heraus. Dazu brauchen wir den Heiligen Geist, der uns führt, der uns leitet, der uns lehrt und somit zu weiteren Gotteserkenntnis führt. Und gerade diese Erkenntnis fehlte bei den Priestern. Sie fehlte bei den Führern und sie fehlte eben auch bei dem ganzen Volk. Vielleicht waren Einzelne da, die sich noch zu Gott bekannten und tun wollten, was das ist. Das ist immer da. Aber das Volk insgesamt war von Gott abgekehrt. Diese Entfremdung führt zu einer folgenschweren Veränderung des Denkvermögens, die die Bibel letztendlich Verstockung nennt. Alle Gründe für den Glauben an Gott prallen ab, an der Unfähigkeit, sich vorzustellen, dass Gott allein dem menschlichen Leben Erfüllung geben kann und Gutes tut. Am Ende des Weges der Sünde stehen dann zwangsläufig Atheismus, also ein Leben ohne Gott, Okkultismus, die Lehre von übersinnlichen, unerklärlichen Kräften und Erscheinungen oder Nihilismus, alles Seine ist sinnlos. Eigentlich Verzweiflung, möchte man sagen. Und erinnert das nicht auch an unsere heutige Zeit? Selbst in den evangelischen Kreisen, wo gesagt wurde, ja, die Jungfrauengeburt kann es nicht gegeben, weil das hat es noch nie gegeben. Die Erde ist nicht in 6 Tagen geschaffen worden und all sowas. Man will auch in den sogenannten gläubigen Kreisen Gott nicht haben in dieser Form. Und das führt letztendlich zu Verstockung. Diesem Verhängnis gehen Ephraim und Juda entgegen. Eine Wende dieser Lage, also Gotteserkenntnis und Heimkehr zu Gott, wird erst möglich sein, wenn Gott den einzelnen Menschen ein neues Herz gibt. Jeremia 13,23: Kann wohl ein Mor seine Haut verwandeln oder ein Leopard seine Flecken? Dann könnt ihr auch Gutes tun, die ihr gewohnt seid, Böses zu tun. Wir können unsere Hautfarbe nicht ändern, ohne weiteres. Oder ein Leopard seine Flecken verlieren. Und somit können wir auch nicht aus uns heraus Gutes tun. Ich habe wohl gehört, wie Ephraim klagt, du hast mich gezüchtigt und ich bin gezüchtigt worden wie ein ungezähmtes Rind. bringe du mich zur Umkehr, so werde ich umkehren, denn du, Herr, bist mein Gott, lesen wir in 31,18 Jeremia. Ja. Wir müssen anerkennen, dass nicht ich mich verbessern kann, sondern es nur Gott allein kann. Wie er das macht, ist verschieden bei dem einen oder anderen. Aber letztendlich ist es Gott, der es bewirkt. Und in Ezekiel 36 lesen wir, und ich will euch ein neues Herz geben, ich ist Gott, und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in eure Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Gott bewirkt es. Er sagt es. Du musst nur bereit sein. Es wollen, in dem Sinne stille halten. Gott weiß Bescheid. Er kennt uns, er weiß, wie wir es meinen. Er kennt uns besser, als wir uns selbst kennen. Menschen kannst du täuschen, aber der Herr, der blickt bis in das Innerste. Bis in das Innerste deines Herzens, da wo du das größte Versteck oder das bestgesicherteste Versteck hast, wie du denkst. Aber du kannst nichts vor ihm verbergen. Naht euch zu Gott, ruft Jakobus auf, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Das heißt, entweder Gott allein oder ein falscher Geist oder falsche Geister, aber beides geht nicht. Gott und gibt's nicht, nur Gott. Und Gott ohne Jesus, ohne den Heiligen Geist, gibt es ebenso wenig. Wenn du von Gott weißt, aber nicht die Erkenntnis suchst, dann suchst du ihn nicht. Und er wird sich dir auch nicht nahen. Er will sich nicht aufdrängen. Und du behältst dein altes Herz, behältst dein altes Denken. Und das wiederum führt dann wieder zu den Folgen, die wir in den Versen 5 bis 7 erkennen können. Israels Stolz wird sich als Zeuge gegen ihn erheben. Wirtschaftlich und kulturell stand das Nordreich gar nicht mal so schlecht da. Zum Beispiel wurden neue Bautechniken entdeckt. Teer und so weiter wurde nun verwendet. Das Land, vor allem um Ephraim, war sehr fruchtbar im Gegensatz zum Südreich Juda, wo auch ein großer Teil Wüste war. Die Regierung war in den letzten Jahren beständig und Krieg gab es auch keinen. Kriegsdrohungen sicher wohl. Das sind alles Dinge, worauf Menschen stolz sind. Und dabei wird übersehen, wer es macht. Gomer glaubte, das lesen wir in den ersten drei Kapiteln, dass ihre Liebhaber sie mit allem Nötigen versorgen würden und nicht so sehr. Aber sie hat nicht erkannt, dass es eben Hosea war, der ihr Essen, Trinken und sogar Geld gab. Genauso wenig erkennt Israel seinen wahren Wohltäter und opfern, was Gott ihnen zukommen lässt, den Götzen, den falschen Göttern. Und dieser Stolz wird als Belastungszeuge auftreten und wird das Urteil Gottes stützen. Die Folge ist der Sturz Ephraims und Judas. Juda nahm die Warnung nicht an, die in Kapitel 4 und 15 geschrieben ist. Juda sollte sich nicht von diesem Götzendienst verleiten lassen, aber sie ließen sich von dieser Vielgötterei anstecken. 2. Könige 16, 2-3. Ahas war 20 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 16 Jahre lang in Jerusalem. Und er tat nicht, was recht war in den Augen des Herrn, seines Gottes, wie sein Vater David. Denn er wandelte auf den Wegen der Könige von Israel. Er ließ sogar seinen Sohn durchs Feuer gehen nach den Gräueln der Heidenvölker, die der Herr vor den Kindern Israels vertrieben hatte. Ahas ist umgekehrt, aber umgekehrt von dem rechten Weg. Er hat sich nicht nur den Götzendienst verschrieben, sondern hat auch selbst diese Opfer, die eigentlich ausgerottet werden sollten, die Gott ein Gräuel sind, wieder ins Leben gerufen. Das Fallen an sich kann jedem passieren. Wer fällt, kann wieder aufstehen mit Gottes Hilfe. Aber wenn wir uns von Gott abwenden, in dieser kompletten Weise, wie es Ahas getan hat, was bleibt da noch? Sie, die Ephraimiter, haben versucht, mit ihren Schafen, mit ihren Rindern zum Herrn zu kommen, ihn zu suchen, aber sie werden ihn nicht finden, heißt es weiter. Denn er hat sich von ihnen entfernt. Schaf und Rinder waren die Opfertiere Israels, und zwar des Gesamtreiches. Der Sinn des Opfers ist, dass der Mensch mit Gott versöhnt wird. Statt des schuldigen Menschen, der den Tod verdient hat, wird ein anderes Leben dem Tod übergeben. In diesem Fall Tiere, damit der Mensch leben kann. Aber zum Opfer gehört mehr als nur Opferbereitschaft. Zum Opfern gehören nicht nur Tiere, sondern dazu gehört Hören auf Gott, Demut zeigen, Gebet, Liebe, Hingabe an Gott, an Gottes Gehorsam sein, sowie Dankgebet und vor allem auch Gott vertrauen. Gott braucht die Opfer nicht. Der Mensch braucht sie. Und Gott hat sie eingesetzt, damit der Mensch sich bewusst wird, dass Sünde immer Folgen hat, auch für Unbeteiligte, in diesem Fall eben die Tiere. In 2. Samuel 24 lesen wir von der Volkszählung Davids, obwohl Gott es verboten hat, sein Volk sollte nicht gezählt werden. Und Joab sprach ihn sogar darauf an, dass er das nicht tun solle. Er hat es trotzdem getan und nach der Volkszählung bekam David Gewissensbisse. Er bekannte seine Sünde, doch die Strafe wurde ihm auferlegt. 70.000 Mann starben innerhalb von 3 Tagen an der Pest. David durfte sich aussuchen. 3 Monate Verfolgung, Hungersnot 3 Jahre und eben 3 Tage Pest. Er hat sich für die Pest entschieden. Aber die starben, die haben die Sünde nicht begangen, die David begangen hat. Und doch mussten sie sterben. Das lastet auf Davids Gewissen. Gott suchen ist sozusagen ein biblischer Fachausdruck für den Gottesdienst, für die Bitte um Vergebung und Hilfe. David suchte immer wieder Gott. Und das ist das, was Gott auch möchte. Er möchte, dass wir ihn suchen, nachdem wir uns verirrt haben, vom rechten Weg abgegangen sind. Aber durch Hosea wirft Gott Israel vor, dass sie ihn überhaupt nicht sucht. Bei anderen Propheten erfahren wir, dass es Gott nicht von ganzem Herzen, sondern von geteilten Herzen sucht. Wie lange wollt ihr auf beiden Seiten hinken, war Elias Anklage. Oder sie suchten ihn in den Formen des geoffenbarten Opfergottesdienst und haben eben auch Menschen Opfer gebracht, als ob man damit Gott besänftigen könnte. Aber sie wurden ja nicht dem Gott Israels, dem wirklichen Gott Israels hingegeben, sondern den falschen Götzen. Da suchten sie Erlösung, anstatt bei dem wahren Gott. Sie haben dem Baal Höhen gebaut im Tal Ben Hinnom, um ihre Söhne und Töchter dem Moloch durchs Feuer gehen zu lassen, was ich nicht geboten habe und mir nie in den Sinn gekommen ist, dass sie solche Gräuel verüben sollten, um Juda zur Sünde zu verführen, sagt Gott durch Jeremia in Kapitel 32. Es sind nicht die Taten, auf die wir stolz sein können. Ich habe so viel geopfert. Gott will Demut. Er will die richtige Einstellung, dass wir als Bittsteller vor ihn treten, dass wir erkennen, dass wir nichts können, dass wir nicht mal Anspruch auf irgendetwas haben und dass wir auf die Gnade des Herrn angewiesen sind. Ohne dem geht nichts. Und fehlt diese Einstellung, dann wendet sich Gott ab. Der Irrglaube, alle Religionsvermischung meint stets, den wahren Glauben zu haben, richtig? Jede Religion glaubt, dass sie den wahren Glauben hat. Alle brauchen die gleichen Begriffe. Gott liebt, Gott erlöst. Aber welcher Gott? Darum müssen wir genau prüfen, wer was will. Und ein Prediger sagte mal, es war ein kurdischer Prediger, der zum wahren Glauben gekommen ist, durch tiefes Tal gegangen ist, der sagte, warum muss ich Allahs Kämpfe ausfechten? Kann er das nicht alleine? Das war sein Ansatzpunkt und das war, den der wahre Gott gebraucht hat, um ihn zu sich zu holen. Das war nicht sofort, das hat noch Jahre gedauert, ging durchs Gefängnis, Kommunismus und was weiß ich nicht alles. Er hat alles mitgemacht, um letztendlich ein treuer Diener Gottes zu werden. Mit allen Schwierigkeiten, die er erdulden musste. Wir haben es manchmal nicht leicht, uns mit diesem falschen Glauben auseinanderzusetzen. Aber dieser falsche Glaube, das ist eine leere Hülle. Ohne Inhalt. Sie bringt nichts. Und darum sind wir angehalten, die Geister zu prüfen, ob sie von Gott kommen oder eben von einem Hurengeist. Und das können wir nur, wenn wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, wenn wir darüber nachsinnen, Tag und Nacht, wie es heißt, und es in unserem Leben wirken lassen. Nicht nur sagen, ja, ja, das muss getan werden, sondern tu es selber. Wir müssen danach handeln. Israel war dazu nicht bereit. Sie wollten sich die Vergebung erkaufen. Aber Gott ist nicht käuflich. Was wollen wir ihm bringen? Ihm gehört sowieso alles. Israel ist dem Herrn untreu geworden und Gott überlässt ihn sich jetzt selbst. Und Gott nennt diesen Baalskult kurz und bündig Ehebruch. Können wir in Kapitel 1, Vers 2 lesen. Ehebrecherische Kinder zeugten sie. Zum Baalskult gehörten auch verschiedene Sexualriten, die aber nichts mit den Geboten Gottes zu tun hatten. Die Kinder, die aus diesen Ehen oder Verbindungen entstanden sind, sind Gott treulos geworden. Sie heißen ehebrecherische Kinder, wörtlich Kinder der Fremden, die nichts mit Gott zu tun haben. Die Kinder können nichts dafür. Aber es ist nun mal so. Gott erkennt diese Kinder nicht als die Segensträger des abrahamitischen Bundes an. Sie haben keine Verheißung Abrahams in sich, so wie es Israel und hat. Sie gehören nicht zum auserwählten Volk. Das heißt nicht, dass sie verloren gehen für die Ewigkeit, wenn sie sich dem Gott Abrahams zuwenden. Aber sie sind eben nur dann Proselyten. Die zweite Hälfte von Vers 7, die ist schwer zu übersetzen. Also ich kann sowieso kein Griechisch, aber ich lasse mir das einfach mal so sagen, weil der Text nicht wirklich Sinn macht. Nun verzehrt der Neumond sie selbst. Ein Neumond verzehrt irgendwie nichts und es gibt auch kein Sprichwort, das irgendwie darauf hindeuten wird. Und deswegen wird ja auch manchmal mit Kindern übersetzt, so wie wir es in der Schlachter haben. Mit Neumond könnten zum Beispiel die heidnischen Feste gemeint sein, die Jerobeam der Erste eingeführt hat, und auch die verbotenen Sexualriten, bei denen dann auch Kinderopfer stattfanden. Die ehebrecherischen Kinder sterben am Neumondfest, wäre eine freie Übersetzung. Das würde bedeuten, das Böse tötet das Böse. Der Irrglaube bringt seine eigenen Kinder um. Wer die irdischen Güter anbetet, zerstört sich selbst. Falscher Gottesdienst bringt nicht Leben, sondern Tod. Und falscher Gottesdienst ist nicht das, was wir hier machen, so hoffe ich, sondern wie unser Leben aussieht. Denn unser Leben soll beständig ein Gottesdienst sein und nicht nur sonntags. Und nicht nur nachmittags um 3. Das Gericht Gottes wird an Israel stattfinden. Und es kann gut sein, nicht nur gut, es wurde in die Fremde geführt. Es dauerte nicht mehr lange, es war nur noch 40, 50 Jahre, glaube ich, bis es soweit war, dass das Nordreich aufhörte zu existieren. Ihnen wurde das fruchtbare Land, das sie in Ephraim und Umgebung hatten, entzogen. Sie kamen irgendwo hin, wo sie fremd waren und wo man ihrer nicht mehr gedachte. Nichts blieb zurück. Die Untreue gegen Gott, sie führt zum eigenen Tod, den zweiten Tod, wo es keine Umkehr mehr von gibt, wie wir in Offenbarung lesen. Die Abkehr von Gott, die Sünde, ist nie harmlos, denn sie trennt uns von Gott. Wenn dann noch echte Demut fehlt und nur auf Opfer zurückgegriffen wird, um Gott zu besänftigen, dann wirst du unweigerlich untergehen. Gott wird sie seine Hilfe verwehren. Und dabei ist es eigentlich ganz einfach. Gott will Gehorsam. Er will Heiligung, das heißt, seine Gebote halten und uns von den Götzen fernhalten. Wenn du dies treu tust, weil dir klar ist, ohne ihn bist du verloren, wird er sich dir zuwenden. Er wird sich dir nahen. Er kommt auf dich zu, weil du es alleine gar nicht schaffst. Und unser eigentliches Opfer ist dir eigentlich schon gebracht. Da haben wir ja heute dran gedacht, im Mahl des Herrn. Denn Jesus Christus ist für unsere Sünden gestorben. Mein Kleid für seins. Mein schmutziges, dreckiges Kleid für sein reines Kleid. Das ist nur bildlich. Aber es sagt alles aus. Wenn du dieses Lied wirklich mal dir Zeile für Zeile, Wort für Wort vornimmst, dann müssten dir eigentlich die Tränen in die Augen schießen. Tränen der Buße und Tränen der Freude. Wenn du allerdings der Meinung bist, dass wäre der Tod Christi wäre nicht für dich nötig gewesen, weil deine Sünden ja gar nicht so groß sind, dann baust du auf Selbstgerechtigkeit, auf deine eigene Gerechtigkeit. Oder du hast ein hochmütiges Herz, was die wahre Erhebenheit Gottes hast du eigentlich nicht mal im Ansatz wahrgenommen. Das wäre beides tragisch. Denn Stolz können wir nicht vor Gott treten und sagen, ich habe. Gott warnt uns Menschen durch das ganze Zeitgeschehen durch. Von Adam über die Israeliten bis heute. Immer wieder will Gott uns auf den rechten Weg bringen. Den Weg, zu dem er uns bestimmt hat, dem wir bestimmt worden sind zu gehen. Er zeigt auf, welche Folgen es hat, seine Gebote permanent zu missachten. Und wenn du meinst, weil wir frei vom Gesetz sind, durch die Gnade, kannst du tun und leben, wie du willst, dann hast du dich getäuscht. Dann betrügst du Gott mit dir selbst und bist dir selbst ein Götze geworden, weil du sagst, ich mache ja alles richtig. Gott warnt aber nicht nur, er will dich zurechtbringen. Vergebung ist kein Automatismus, zu dem er sich in irgendeiner Form, zum Beispiel durch Opfer, verpflichtet hätte. Denn das wahre Opferlamm, das war er selbst, in Jesus Christus. Gott hat sich für uns hingegeben. Und darum erkenne Gott, erfahre ihn und lerne ihn lieben von ganzem Herzen. Amen. Wir sind dann zum Schluss des Gottesdienstes gekommen. Wollen wir noch einmal aufstehen zum gemeinsamen Gebet? Großallmächtiger Gott, ja, du warnst uns Menschen seit Menschengedenken, möchte man sagen. Ja, du hast nie lange damit gewartet, die Menschen wieder auf den rechten Weg zurückzuführen. Du hast deinen Teil getan, bis hin zum Tod deines Sohnes Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha. Es liegt etwas an uns, Ja zu dir zu sagen. Und das ist das Einzige, was wir brauchen. Alles andere tust du in uns, wenn wir uns dich zuwenden. Wenn wir wollen, dass du unser Leben bestimmst, wenn wir wollen, dass du uns zurechtbringst und du schenkst es uns. Es ist nicht an unsere Taten, nicht an unseren Herz gebunden, nicht an unsere Gedanken, sondern allein an dir. Du willst es in uns bewirken. Wir sollen Stille halten. Hilf uns, dass wir es in der rechten Weise tun, in aller Demut, in der Liebe zu dir, im Gehorsam zu dir. Dass wir daran denken, dass du es bist, der es Wollen und Vollbringen geschenkt, aber mehr noch die Gnade gewirkt hat am Kreuz auf Golgatha, durch deinen Sohn Jesus Christus, durch dich selbst. Wir danken dir für die Warnungen. Wir danken dir für die Züchtigungen, die wir erleben dürfen. Wir danken dir, dass du ein liebender Vater bist, der uns um sich haben will. Hilf uns, dass wir dich auch um uns haben wollen, dass wir in der Gotteserkenntnis wachsen, in der Liebe zunehmen zu dir und dass das alles im Gehorsam deutlich wird. Dir die Ehre, Lob und Dank immer wieder aufs Neue. Amen.